Martin.
Aha.
Was würdest du eigentlich anders machen, wenn du jetzt pausieren könntest mit deinem Leben und dann 25 Jahre später nochmal einfach an der Stelle weitermachen könntest, wo du bist, aber die Welt hat sich weitergedreht. Was würdest du machen?
Ich würde eigentlich, glaube ich, nichts anders machen. Ich würde genau dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Tja, weil warum sich weiterentwickeln, wenn man einfach dort weitermachen kann, wo man aufgehört hat? Und damit herzlich willkommen beim Filmmagazin, euer Podcast, den es, glaube ich, auch ungefähr seit 25 Jahren gibt.
Circa.
Und auch noch geben wird, sicherlich. Schön, dass du da bist, Lukas.
Schön, dass du auch wieder da bist. Wir sind wieder zusammengeschaltet und sprechen über Filme, Serien. Heute eine Serie mal wieder. Wir waren nämlich die letzten Folgen sehr filmlastig, deswegen haben wir uns gesagt, wir machen mal wieder eine Serie.
Correct.
Welche? Das verraten wir euch gleich, aber erstmal haben wir ja so ein Standard-Repertoire an Dingen, die wir erzählen.
Das ist, glaube ich, auch seit 25 Jahren ungefähr das Gleiche.
Schöne Tradition.
Das wollen wir jetzt auch nicht ändern. Das ist wirklich Tradition. Wie schon Lukas gesagt hat, ein kleiner Podcast über Film, Fernsehen, alles drumherum und außerhalb. Gerne hintergründig, aber meistens sowas haben wir als letztes gesehen. Das muss nichts Aktuelles sein. Das kann auch mal was irgendwie aus ganz vielen Jahrzehnten hervorgekrochen uns irgendwie aufgefallen ist und wir darüber unbedingt sprechen müssen. Aber wir sind auch ein gerne Podcast, der mal ein paar Spezialfolgen sich Sachen anschaut und mit Experten, Expertinnen spricht oder mit Filmschaffenden, damit wir so ein bisschen besser die Welt des Bewegtbilds verstehen können. Ihr könnt uns auch sehr gerne selber Vorschläge machen. Da auf Instagram sind wir vor allen Dingen erreichbar. Auch Threads ist jetzt eine Möglichkeit auf jeden Fall. Bei Blue Sky sind wir, glaube ich, immer noch nicht. Aber es ist irgendwann vielleicht mal, vielleicht auch nicht.
Boah,
ist, glaube ich, auch kein Muss.
Hatte ich der Hype nicht schon wieder losgelassen?
Ja, eigentlich schon, aber ihr könntet ihn wieder entfachen, ne? Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, liebe Hörer und Hörerinnen und auch Zuschauer, denn wir sind natürlich wieder auch auf YouTube zu sehen. Wenn ihr da unsere wunderbaren Gesichter sehen wollt, dann ist das da die Möglichkeit. Ansonsten auch natürlich gerne über Spotify, Co. und andere Podcatcher sind wir jederzeit auch zu hören.
Ganz genau, am allerbesten könnt ihr uns aber erreichen, natürlich, also am plattformunabhängigsten, sage ich mal, könnt ihr uns erreichen, wenn ihr uns eine Mail schreibt. Filmmagazin.org ist die neue.
Ist jetzt neu,
Adresse.
Ist neu. Das Mail, tatsächlich genau. Hat sich geändert.
Mail at filmmagazin.org und filmmagazin.org ist die Website. Dazu, da können wir auch Kommentare schreiben. Das hosten wir dann sozusagen selbst und haben da die Hoheit drüber und achten darauf, dass es da keinen Quatsch gibt und so. Das ist die beste Möglichkeit. Selbst wenn ihr unsere alte Adresse, die wir jetzt an der Stelle nicht wiederholen, mal aus Versehen verwendet, das kommt noch an. Jetzt noch mindestens, nur so ungefähr ein Jahr lang kommt es an.
Danach, wir haben noch so einen Nachsendeauftrag quasi.
Genau, ja, genau. Post, das ist schön. Wir haben einen Nachsendeauftrag gemacht bei der Deutschen Post und noch ein Jahr kommt eure Post auch bei der alten Adresse an.
Sehr gut, ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, das Vorgeplänkel soweit abgeschlossen.
Ich denke auch.
Wir reden über eine Serie. Aus dem Titel könnt ihr es ja schon erahnen. Es geht um eine Serie, die eigentlich vor 25 Jahren nach 5 Staffeln geendet hat und aus Gründen geht jetzt weiter mit der 6. Staffel. Was schon mal einerseits super interessant ist. Es geht nämlich um die X-Men Zeichentrickserie aus den 90ern, die von 1992 bis 96 gelaufen ist, hat wie gesagt 5 Staffeln damals produziert hat und das war damals so eine sehr beliebt. Ich habe die damals, glaube ich, auch gesehen, also nicht komplett, aber ich kannte sie auch so vom Look her, vom Feeling. Deswegen konnte ich damals auch mit den X-Men im Kino, wo die dann erschienen sind, hatte ich schon so ein bisschen Vorahnung, nicht viel, aber so ein bisschen, weil durch die Serie hatte ich schon so ein bisschen was gesehen. Und das war halt auch so historisch gesehen auch eine sehr, sehr wichtige Comic-Serie, weil die halt auch eine der ersten größeren Beliebten war, die dieses X-Men-Universum dann halt auch gebannt hat, die auch viele bekannte X-Men-Geschichten, also von Dark Phoenix und Co. und Apocalypse, also Age of Apocalypse heißt, glaube ich, der Comic, der dann auch später zu einem Kinofilm auch wurde. Der wurde aber das erste Mal dann auch außerhalb der Comics dann in dieser Serie erzählt. Und das Spannende ist jetzt wirklich, dass sich Disney, nachdem sie sich dann das Franchise gekauft haben durch den Zukauf von Fox, die ja dann das Franchise besessen haben, dadurch dann halt auch Disney dann die Rechte an den X-Men hatte und die sich jetzt gesagt haben, unsere nächste Zeichentrick-Animationsserie nach der Marvel What-If-Serie, das war ja die erste, ist jetzt die zweite große Animationsserie, ist halt X-Men 97. So heißt das, was es jetzt gerade auf Disney Plus erschienen ist. Und da geht's wirklich 1:1 weiter in der 6. Staffel, wie es damals 96 geendet hat.
Genau. Zu den kleinen Änderungen auch im Look.
Die gibt es natürlich auch, ja.
Reden wir gleich. Vielleicht muss man noch mal ganz kurz erklären, das Ganze, jeder, der jetzt nicht so viel mit zu tun hat, mit dem ganzen Marvel, Disney, Superhelden, X-Men-Zeug, dem muss man ganz kurz vielleicht erstmal abholen, einen Grundkurs geben. Diese rechte Situation, die ist ja gar nicht so einfach, wie man das immer denkt. Also mit dem MCU, dem Marvel Cinematic Universe, also dem, was ihr so mit den Iron Man-Filmen, die mit 2008 angefangen haben und so, und mit Avengers und so, mit dem hat das gar nichts zu tun. Das spielt woanders, wann anders, in einem anderen Multiversum oder in einem anderen Universum aus dem Multiversum. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie du schon sagst, dass die Rechte lange Zeit nicht mehr bei Disney sowieso nicht, aber bei Marvel auch nicht lagen, denn Marvel hat damals, ich glaube 95 oder so oder 96, also auch in der Zeit, wo die Serie dann endete, die Filmrechte dafür verkauft an 20th Century Fox, die damals ja noch nicht zu Disney gehört haben. Das tun sie erst seit wann? 21, 20, seit 20?
Ich glaube sogar 18, 19, das kann sogar sein.
Deswegen liefen auch diese ganzen X-Men-Filme, die ihr sicherlich auch mal im Kino gesehen habt oder dann irgendwie im Fernsehen und so, die sind ja schon auch älter teilweise, die liefen ja unter dem 20th Century Fox Banner. Da ist natürlich immer auch ein Marvel Banner davor, aber die sind sozusagen nicht davon produziert. Und was Ähnliches gab es ja auch bei Spider-Man eine lange Zeit, die ja bei Sony, ne? Oder gibt's immer noch, die aber, ja. Wo ja die Rechte oder ein Teil der Rechte zumindest bei Sony liegen. Und da gab es dann aber so einen speziellen Deal, dass Spider-Man auch wieder ins MCU zurückkehren konnte. Und ach, also sehr kompliziert alles, sehr komplex. Es geht aber meistens ums Geld verdienen. Und jetzt hat man im Prinzip gesagt, ja, wir kommen jetzt nach Hause zurück, so ein kleines bisschen. Und wir starten mit einer Animationsserie, was aus meiner Sicht, wenn ich mir das so angucke, die ersten drei Folgen sind ja jetzt raus, vielleicht erstmal gar kein so schlechter Aufschlag ist, oder?
Tatsächlich nicht. Ich finde es auch sehr überraschend. Ich finde es erstmal super interessant, dass es die überhaupt gibt, weil ich glaube, die allerwenigsten hatten das noch so im Kopf oder es war so, oh mein Gott, das muss man unbedingt mal fortsetzen. Weil es hat natürlich, ich habe mir jetzt auch die letzte Folge sozusagen auch mal angeschaut, der fünften Staffel, die dann quasi 96 erschienen ist, endet dann auch wirklich recht definitiv, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist auch ein Endpunkt, wo so eine Serie auch enden kann, mit dem Tod, Spoiler, von Charles Xavier. Aber es ist gar nicht so lange her, da kann man es, glaube ich, sagen, weil und damit beginnt halt auch dann die sechste Staffel. Deswegen ist es jetzt wirklich eigentlich kein Spoiler. Der stirbt mehr oder weniger, aber man kann auch sagen, okay, er wird irgendwie, auf irgendeine Art und Weise wird er wahrscheinlich zurückkehren, weil wir sind in einem Comic-Universum. Wer stirbt da eigentlich wirklich definitiv? Mhm. Die allerwenigsten. Und dann gibt's quasi am Ende der letzten Folge dann auch so seinen letzten Worten von Charles Xavier. Dankt er nochmal sozusagen seiner X-Men-Familie und allen wichtigen Charakteren, also von Wolverine, Cyclops, Jean Grey und Co., was sie denn erreicht haben in dieser Zeit. Und es wird auch quasi, Magneto kriegt auch nochmal so ein kleines bisschen wird ins etwas gerechtere Licht gerückt, so dass sozusagen alle mehr oder weniger fein raus sind und dass man mit einem Happy End mehr oder weniger endet. Und damit ist diese Serie dann quasi auch mehr oder weniger definitiv beendet. Und jetzt hat man sich gesagt, man setzt das irgendwie fort, was ich einerseits schon super, super spannend finde, weil wer hat das wirklich noch so im Hinterkopf gehabt, gesagt, ah, das muss unbedingt sein. Und das noch so nostalgische Gefühle. Ich finde das ja manchmal sehr faszinierend, wie dann die Streamingdienste entscheiden, was sie wiederholen. Also gerade bei Netflix habe ich das Gefühl, die haben ja, also das ist auch vorbei, aber es gab ja eine Zeit, wo die einfach alles wiederbelebt haben, was sie irgendwie für ein paar Moneten bekommen haben. Also Dark Crystal ist so ein Beispiel, über das ich mal gesprochen hatte, was ich auch eine richtig, richtig gute Serie fand, wo sie einfach so einen gefloppten 80er-Jahre-Puppenfilm sich geholt haben und da auch so eine Serie gemacht haben, die richtig, richtig gut ist, aber auch schweineteuer war, weil die es wieder mit Puppen halt größtenteils gemacht haben und halt sehr guten CGI-Effekten. Aber warum das? Und dann war es auch ein Flop nach einer Staffel. Wer hätte das gedacht, was damals schon in 80er-Jahren ein Flop war, war jetzt wieder einer. Und ich hatte jetzt bei so einer X-Men-Serie irgendwie auch gedacht, ob das wirklich funktionieren kann. Gerade die Filme, muss ich auch sagen, die ersten fand ich auch noch richtig gut. Also gerade den zweiten X-Men und auch den Logan-Film, das sind so, glaube ich, die Highlights. Da kann man sich, glaube ich, da herrscht große Einigkeit, was, glaube ich, die guten und die schlechten X-Men-Filme sind, nämlich X-Men 2 und Logan. Und danach wird schon schwieriger. Aber muss man die jetzt wieder so zurückholen, über dieses auch Serienformat, wo man dann halt auch so dieses Monster of the Week-mäßige natürlich hat, was dann halt schon so mehr Richtung Comic geht, braucht es wirklich noch, aber ich muss wirklich sagen, super positiv überrascht bisher. Die ersten drei Folgen, die können wirklich was.
Absolut. Und ich muss auch gestehen, ich habe die damals als Kind gar nicht mitbekommen. Also sagte mir überhaupt nichts. Man kennt natürlich so ein paar ikonische Ausschnitte, die auch zu Memes geworden sind inzwischen, weil wenn man sich die alte Serie mal anguckt, du hast gesagt, du hast das Ende der letzten Staffel, die fünfte sozusagen, in die sechste reingeschaut. Ja. Ich habe angefangen von vorne mit den ersten Folgen.
Auch eine gute Taktik.
Ja, und es ist schon sehr, also ja. Wahrscheinlich für 1992, als sie gestartet ist, war das so State of the Art, auch von der Animation her, zumindest für so westliche Animationen. Ich glaube, da war man in Japan, was die Güte der Animation geht, schon deutlich weiter damals. Ja. Aber was so amerikanische TV-Animationen angeht, sieht es schon okay aus, sieht es schon gut aus, aber es ist natürlich auch sehr in die Jahre gekommen. So, also hat schon teilweise Meme-Charakter, und wenn man dann guckt, wie dann die Texte, die Untertexte draufgelegt sind und so, puh. Aber man merkt trotzdem, dass dem Ganzen natürlich eine gewisse Qualität auch zugrunde liegt, ne, und dass sie sich was dabei gedacht haben und dass es da rum geht. Auch Probleme, die vielleicht junge Menschen damals hatten, die natürlich die Serie auch ansprechen will, und die auch zu verhandeln. Beispielsweise, das fand ich zum Beispiel, ich fand auch diesen gesellschaftlichen Kontext, den X-Men gesetzt hat, insgesamt schon immer gut, ne, im Vergleich zu vielen anderen Superheldenfilmen. Nicht zu sagen, dass die gar nicht irgendwie so einen gesellschaftlichen Kontext setzen, das stimmt ja nicht, aber bei X-Men ging es ja schon immer um Ausgrenzung, allein durch diese Mutantengeschichte. Also wenn ich es mit X-Men anfangen kann, gibt halt eine Reihe von Mutanten, Menschen, die halt besondere Fähigkeiten haben und einfach so geboren sind, und es gibt halt Menschen, und zwischen denen keimen immer wieder Konflikte auf. Mit Magneto als einem großen Widersacher, der früher so Dumbledore Grindelwald-mäßig auch der Freund von unserem Good Guy Hauptcharakter oder Good Guy Chef haben, Charles Xavier, mit dem, da haben wir ja sozusagen dann noch diese Holocaust-Geschichte dahinter gelegt, ne, der aus einer jüdischen Familie stammt, die dann im Konzentrationslager war und so. Also man merkt schon, man will mit X-Men, oder mit X-Men war immer ein bisschen auch ein gesellschaftlicher Kommentar, sag ich mal. Und das schafft auch diese locker leichte Kinderserie ganz gut hinzubekommen. Und sie haben natürlich das auch, finde ich, jetzt in den ersten drei Folgen, zumindest bei X-Men 97, nochmal stärker versucht, aufs Heute zu beziehen und mit bestimmten Sachen, die sie machen, auch in aktuelle Debatten reinzugehen, glaube ich.
Ja, also tatsächlich ist irgendwie auch das ganze X-Men-Universum und was da sowieso in den Narrativen drinsteckt in dieser Serie, ist gefühlt auch jetzt nochmal aktueller, als es vielleicht damals sogar war. Obwohl das, glaube ich, ist ja eigentlich eine Toleranz-Metapher oder halt eine Ausgrenzungsmetapher, diese ganze Geschichte um X-Men. Das ist ja immer wieder im Kern aller X-Men-Geschichten irgendwie mit drinne, dass es halt die Menschen gibt, die dann halt irgendwie, oder einen Teil der Menschen gibt in dem X-Men-Universum, die damit halt nicht einverstanden sind, dass es hier die besseren Menschen gibt mit den X-Men und dass die sich ausgegrenzt fühlen und dadurch dann die Mutanten diskriminieren und selber die Mutanten es gar nicht als Superhelden, sich gar nicht als Superhelden sehen, sondern sich eher davor schämen, das öffentlich zu machen, dass sie diese Fähigkeiten haben. Das ist schon mal ganz anders, als wie es viele andere Superhelden-Geschichten machen. Da gibt es das natürlich auch immer wieder, aber hier ist es ganz, ganz besonders in den Fokus gerückt. Und hier merkt man auch, das war auch den Machern von X-Men, also Stan Lee und Jack Kirby sind ja da so die auch zwei große Namen. Aber es gibt natürlich noch weitere Autoren, das sind nicht die einzigen beiden, auch wenn das die bekanntesten sind, besonders Stan Lee durch seine zahlreichen Auftritte. Aber was ja Marvel immer auch abgegrenzt hat von DC, ist, dass DC immer in einer Fake-Realität abgespielt hat. Damit kannst du natürlich auch viel über die tatsächliche Realität natürlich erzählen, also mit Metropolis und Gotham fiktive Städte zu machen und dort mit fiktiven Geschichten, aber hast natürlich was über die Realität damit erzählt. Aber Marvel hat immer ganz bewusst auf solche Fake-Städte verzichtet und hat dann halt auch eben konkrete historische Ereignisse angesprochen, wie die Ermordung von John F. Kennedy oder eben den Holocaust, der halt dann hier bei gewissen Charakteren eine große Rolle spielt. Und das ist besonders, glaube ich, bei X-Men dann das bekannteste Beispiel, wie das dann halt in der Story benutzt wird. Und da finde ich auch gerade noch mal jetzt in den ersten drei Folgen, die jetzt verfügbar sind, ich finde da insbesondere die zweite Folge super interessant, weil da hat man dann, was sie schon mal sehr interessant interessant machen, ist, ne, die Serie startet damit, Charles Xavier ist tot. Es wird jetzt der neue Anführer. Es sieht so aus, als ob es Cyclops wird, also Scott Summer, der ja auch immer eigentlich so der Anführer ist. Es ist auch ein bisschen anders, als wie wenn man jetzt nur die Kinofilme kennt, dann ist man vielleicht ein bisschen verwundert, warum Scott Summer und nicht Wolverine. Aber tatsächlich ist, glaube ich, einfach, weil sie haben sich damals bei den Kinofilmen dafür entschieden, Hugh Jackman so aufzubauen und Wolverine aufzubauen als Hauptcharakter. Und er ist eigentlich ein X-Men, ist er nur ein wichtiger Nebencharakter, sehr wichtiger Nebencharakter, aber er ist eigentlich nicht die Hauptfigur.
Ja, und auch ein bisschen unausgeglichen.
Und unausgeglichen.
Als Chef nicht geeignet, würde ich sagen.
Das vielleicht auch nicht, aber man hätte ihn, ich glaube, da sind vielleicht viele, die vielleicht nur die Kinofilme gesehen haben, hätten gesagt, ja, Cyclops, wirklich? Da hat man jetzt nicht so die Beziehung, auch tatsächlich auch in den Comics und so und auch in der X-Men Zeichentrickserie ist er eigentlich der Anführer, der dann auch sozusagen der Battle Commander ist, dass der sozusagen das jetzt übernimmt. Aber dann kommt der Twist, dass tatsächlich der Wille von Charles Xavier auftaucht und dann Magneto als Anführer der X-Men auserwählt wird und das natürlich schon mal für sehr viele Spannungen innerhalb des Teams sorgt. Und er muss sich dann jetzt in der zweiten Folge der von X-Men 97 halt vor Gericht mehr oder weniger dafür der UN dafür rechtfertigen, was er davor getan hat, weil die Serie ist auch wirklich so, ne, wir haben jetzt schon 5 Staffeln, die sind schon passiert, die sind schon Dinge passiert. Das sieht man auch in einigen Charakterbeziehungen oder Charakterbeziehungen. Das wird quasi immer wieder kurz angedeutet, dass ich glaube, es wäre immer interessant, jetzt jemand, der damit gar nichts anfangen kann, ob man sich da jetzt verloren fühlt, weil, warum ist das jetzt so? Weil das wird jetzt ein bisschen erklärt, aber nicht wirklich viel. Man wird schon ein bisschen was vorausgesetzt, habe ich das Gefühl. Aber ich finde super spannend, dann diese Diskussion bei der UN vor, wo sich Magneto dafür rechtfertigen muss, was er getan hat. Und wie er selber diese Diskriminierung, die er erlebt hat und ob er jetzt eigentlich nicht derjenige ist, der selber diskriminiert. Das finde ich eine super spannende Auseinandersetzung, die dort stattgefunden haben oder stattfinden. Dass mir das fast sogar hätte mir auch eine ganze Folge dazu gewünscht, quasi 30 Minuten lang einfach Gerichtsverhandlungen mit Magneto, weil ich sowieso ist eigentlich einer der spannendsten Marvel-Figuren. Das ist natürlich dann dadurch, dass man ein bisschen gefangen ist in dieser Zeichentrick-Serien Monster of the Week-Logik und dass auch viel Action und so passieren muss, ist es dann so ein 3-4-Minuten-Monolog oder Dialog und dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Sequenz. Aber da hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass da, weil das fand ich eigentlich so spannend, was da erzählt wurde, hätte ich mir auch in 30 Minuten gerne angeschaut.
Ich fand das aber irgendwie auch sehr angenehm, dass es dann immer schneller weitergeht. Und ich meine, 30 Minuten ist auch so ein, noch so ein, ich sag mal so, die Obergrenze, um snackable in Anführungsstrichen zu sein, finde ich. So, wenn man sich heute eine große Serie anguckt, auch eine, über die wir in ein paar Wochen mal sprechen, die auch gerade neu ist und läuft, da sind die Folgen dann mindestens 55 Minuten lang und das ist schon immer ein Brett. Also wenn dann so eine Stunde für eine Folge drauf geht, da muss ich dann manchmal schon sagen, oh nee, das schaffe ich heute nicht. Vor allem unter der Woche, aber so 30 Minuten oder 32, aber es ist ein langer Abspann immer dran, also so 30, 28, 30 Minuten, das geht immer noch so. Da sind sie noch nicht ganz wieder bei dem Alten, also bei dem Alten waren es ja wirklich die ganz klassischen 24 Minuten, glaube ich, damit man den Rest mit Werbung vollklatschen kann, der halben Stunde irgendwie. Aber auf mich wirkte das auch immer sehr also sehr schön und es hat auch, dadurch kriegt es auch eine sehr hohe Geschwindigkeit, logischerweise. Aber das ist gut. Also in dem Fall ist es wirklich gut, weil sonst wird, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob diese Monster of the Week, also um das kurz zu erklären, also man hat sozusagen stärker eine abgeschlossene Handlung innerhalb einer Folge, statt das jetzt über einen langen, epischen Spannungsbogen über eine ganze Staffel zu ziehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute noch genauso gut funktioniert. Es gibt Gegenbeispiele, als zum Beispiel der Hauptschreiber dieser Serie hat auch bei einer anderen großen Serie, die ich sehr mag, mitgeschrieben an manchen Serien, und zwar Star Trek Strange New Worlds, und auch die setzt ja verstärkt auf dieses Monster of the Week Ding und da hat es auch sehr gut funktioniert aus meiner Sicht. Also er ist offenbar, ich glaube, Bo DeMaio heißt er, ja genau, Bo DeMaio, und offenbar kann er das ganz gut, hat 2 Staffeln geschrieben, die zweite Staffel ist wohl auch schon fast fertig produziert irgendwie. Also es gibt erstmal Supply. Auch die dritte Staffel soll schon in Produktion sein, aber dafür ist er dann nicht mehr dabei. Sie haben ihn wohl rausgeschmissen. Warum genau, weiß man nicht. Der Hollywood Reporter hat geschrieben, dass es wohl relativ schwierig sei, mit ihm zu arbeiten und so. Aber so genaue Gründe hat Disney nicht genannt. Wobei es sei schon ziemlich ungewöhnlich, dass er auch bei allen Red Carpet Events und so, also sie haben ihn noch bevor überhaupt der Release der ersten Staffel losging, haben sie ihn geerdet und selbst und dann war er nicht mal mehr auf dem Red Carpet mit dabei. Das ist schon ganz schön wild. Das macht normalerweise so der Hollywood Reporter Disney auch nicht. Normalerweise ziehen die das dann durch und dann wird das und danach sagt man dann irgendwie, okay, für die nächsten, guck mal kreativ nach was anderem. Ja. Also schon relativ ungewöhnlich, aber ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Kurzform so gut funktionieren würde, wenn man eine durchgehende Handlung erzählt und nicht auf diese hohe Geschwindigkeit setzen würde. Das glaube ich nämlich fast nicht. Und man will ja auch die Leute ansprechen, die mit dieser alten X-Men-Serie sehr zusammengehangen haben. So.
Ja, die Frage, ob auch viele neue dadurch auch entstehen können, ob die sich sagen, gucke ich mir das an. Ich meine, es funktioniert, glaube ich, auch schon ganz gut, wenn man die gar nicht kennt, weil, wie gesagt, auch immer kurz eingeführt wird, woher kommt das? Und ehrlich gesagt, bisher ist es noch nicht so komplex, dass man da jetzt verstehen
würde. Genau, total. Also wie gesagt, ich habe die alte gar nicht gesehen. Ich habe erst die 3.9 geguckt und mir dann die alten noch mal ein bisschen reingeschaut. Ich komme super rein im Moment. Für mich passt das sehr gut. Ob ich es jemandem empfehlen würde, der noch gar keinen X-Men-Film geschaut hat, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Müsste man mal probieren. Ich weiß aber nicht, also so ein bisschen Vorwissen, wie du schon sagst, über die Figuren. Also man sollte wenigstens wissen, wer Logan Wolverine ist, weil natürlich erklären die nicht erstmal, dass es gibt dann sozusagen Wolverine, der hat dieses gelbe Outfit an, dann ist es plötzlich dieser, man erkennt ihn natürlich noch, dann ist es plötzlich dieser Dude mit dem Holzfällerhemd, der so ein bisschen bärig aussieht und heißt plötzlich Logan. Also das wird alles natürlich nicht erklärt. So, ja. Das versteht man vielleicht auch ohne, aber bisschen was von X-Men sollte man schon mal gehört haben, glaube ich.
Aber ich glaube, dafür ist es dann noch aber so ein so bekanntes Franchise, so bekannte Figuren, das ist fast unmöglich, glaube ich, dass du noch nie was von Wolverine Logan gehört hast. Wenn du sagst, ich gucke mir das mal an, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit so hoch.
Ich würde sagen, wenn du ein bisschen interessiert in diesem Filmgame drin bist und das setzen wir jetzt einfach mal voraus, wenn ihr diesen Podcast hört, dann solltet ihr da reinkommen, glaube ich.
Ja. Aber was auch nochmal gesagt hat, ist mit dem hohes Tempo, ne? Auch faszinierend, weil wir hatten jetzt vor ein paar Folgen, hatten wir Avatar sehr dafür kritisiert, dass es so ein schnelles Tempo hat. Aber hier, finde ich, merkt man auch total, wie unterschiedlich diese Medien dann funktionieren. Es ist einfach wirklich ein anderes Medium dadurch, dass es keine Realverfilmung ist. Und durch diese Zeichentrick Optik allein und dann auch ändert sich auch die Erzählweise und auch die Erwartungshaltung daran. Es gab schon so Momente, wo ich gedacht habe, eigentlich müsste die Szene eigentlich auch mehr atmen, wie ich mal das bei Avatar gesagt habe. Und das ist nochmal was ganz was anderes, wenn man es gezeichnet sieht, als bei realen Darsteller und Darstellerinnen. Da fühlt sich sowas sehr viel schnell unnatürlicher an, wenn man da so hetzt. Aber bei so 30 Minuten Content oder 30-Minuten-Serie, wo man auch immer wieder abwechselt ist zwischen Action und der Dialogsequenz, hat man schon wieder Action und dann ist es im Prinzip Actionfiguren, die man, wenn man mit dem Kind spielen würde, die man so aneinander klatschen würde. Prinzip.
Ja, und ich glaube auch genau dafür war natürlich auch die erste Serie zumindest da, nämlich Actionfiguren zu verkaufen. Man sieht es auch im Abspann, auch von der alten Serie, den haben sie jetzt sozusagen wieder ein bisschen neu aufgesetzt. Da hast du dann so rudimentäres 3D nochmal, die Figuren, die dann so rumrotieren und so. Ich glaube, die gab es 1:1 damals zu kaufen, anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja, vermutlich.
Und ich glaube, man hat auch jetzt vor ein paar Jahren irgendwie, Hasbro hat X-Men-Figuren neue vorgestellt. Also das ist natürlich immer ein Teil dessen, ne? Natürlich will man auch nicht nur mit dieser Serie dann Erfolg haben, sondern man will im Prinzip auch eine breite, das ist ja nichts Neues, ne? Das gibt's ja auch überall, dass man mit Animationsserien auch gerne Sachen verkaufen will.
Absolut. Ja, deswegen, also es ist wirklich sehr, sehr vielversprechend, auch wenn es natürlich super, es hält sich auch, zumindest was ich gesehen habe, jetzt an den 3 Folgen sehr eng an die Comic-Vorlage, also man kriegt ja dann auch schon die volle Dröhnung mit Klonen und verschiedenen und Zeitreisen und so weiter alles ab. Es wird auch teilweise ein bisschen psychedelisch. In der 3. Folge gab es auch so eine Sequenz, wo man sich sozusagen, wo es ein Battle in einem Kopf quasi, also Mind-Battle quasi gegeben hat, wo sich dann Charaktere...
Cool gemacht, aber...
Genau, also sehr, sehr cool gemacht, dann quasi auf einer astralen Ebene gegeneinander ankämpfen oder so. Und das da wurde dann sehr psychedelisch fast schon, aber es wirkt dann sehr auch comic-mäßig. Und da muss man natürlich dann auch klarkommen. Aber auch recht durch das hohe Tempo ist es auch echt krass, wie abwechslungsreich dann ist. Und man muss ja wirklich sagen, die sieht wirklich ziemlich gut aus. Haben ja auch einen ganz schönen Stil gefunden, der noch so ein bisschen halt an dieses 2D 90er Jahre Serie erinnert, aber halt deutlich aktualisiert, alles deutlich flüssiger. Aber trotzdem, es ist, glaube ich, ein 2D-3D-Mix, wie er fast überall immer jetzt eingesetzt wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie absetzen würde, die Hintergründe oder so. Also es wirkt schon sehr alles aus einem Guss.
Ja, ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile so Mischtechniken, wo dann Sachen in 3D designt werden und dann, also die sehr komplex sind, auch wo die Bewegungen sehr komplex sind und dann werden die animiert, weil das einfacher geht und dann sitzen aber nochmal 2D-Animatoren drüber und zeichnen sozusagen die Bewegung ab und dann sieht es ja wieder 2D aus am Ende und man spart sich sozusagen nur das Entwerfen der Szene. Also es sieht schon sehr stimmig aus, da gebe ich dir vollkommen recht. So einen leichten TV-Grain-Filter hat man draufgelegt, dass man so ein ganz kleines bisschen VHS-Optik hat. Mhm. Das ist aber total legitim. Ansonsten hat man eigentlich nur so das Character-Design übernommen und also so das Feeling hat man übernommen mit kleinen Anpassungen, aber die Animation, die ist deutlich erwachsener, deutlich, deutlich besser. Also gerade die ersten Folgen, die ich jetzt gesehen habe von der Originalserie, die ist sehr chunky. Da musste man wahrscheinlich einfach auch viel Geld sparen und Sachen wiederverwenden und nur ganz knappe Animationen. Da ist halt mal eine Drehung, ist dann mal, jetzt alle, die im Podcast sind, sind natürlich benachteiligt, aber auf YouTube sieht man es, in der Drehung ist dann mal nur so und nicht halt eine richtige Drehung. Man hört es auch am Mikrofon, guck mal, von hier nach hier. das ist dann so. Ne? Oder man verdeckt mal einen Mund, damit der sich nicht bewegt, damit man da irgendwie auch Frames spart und so. Das ist in dem Neuen nicht mehr. Also die ist schon hochpreisig gemacht.
Das stimmt. Das sieht man auch, glaube ich, alleine in den Action-Sequenzen. Also die zwei Folgen, die ich gesehen habe von der alten Serie, da waren die auch sehr übersichtlich, die Action-Sequenzen, und meistens dann so sehr quasi wirklich nur Anfang, man holt quasi zu einem Schlag aus, dann zeigt man vielleicht so im Seitenwinkel, wie der Schlag ankommt, und dann liegt die Figur schon auf dem Boden. So wird es dann meistens gemacht, oder wenn irgendwelche Laserstrahlen aufeinandertreffen, dann reicht meistens ein Treffer und dann war es das auch. Oder es sind dann die Widersacher sind dann so zehnmal der gleiche Charakter in einem schwarzen Outfit oder so. Das ist dann, wird dann auch sehr viel gespart. Da ist jetzt deutlich die X-Men 97 ist jetzt da deutlich, deutlich moderner. Auch ganz spannend. Und also mal gucken, wie es dann auch dann von der Erzählung dann so ablaufen wird, weil er hat sich auch schon ein bisschen was angedeutet, so zwischenmenschlich, weil sich das ist ja auch gerade so ein Vorteil bei so einer Charakterkonstellation, wo du so mit sehr vielen Charakteren zu tun hast. Da gibt es natürlich viele Dynamiken und Beziehungen zwischen diesen Figuren, die da ablaufen können. Da ist ja schon, wird ja ein bisschen schon das die Wurzeln dafür gelegt quasi, dass da auch nochmal viele, viele spannende Sachen miteinander passieren können. Jetzt mal gucken, wie das dann in den nächsten Folgen dann so weitergeht. Oder ob dann halt dann trotzdem immer der nächste große Oberbösewicht dann quasi erstmal besiegt werden muss und dann quasi das dann schon wieder in den Hintergrund verläuft, weil das ist wahrscheinlich dann ein bisschen die Gefahr, wenn man dann eher so ein ernstes Charakterdrama erzählen will, was man ja auch mit diesen X-Men-Figuren auch durchaus machen kann. Aber es ist eine Frage, ob man dafür dann überhaupt die Zeit hat und ob sich das dann rund anfühlt, wenn man dann doch immer wieder zur nächsten Action-Sequenz hetzen muss.
Ja, ich bin gespannt, ich werde es weiterschauen.
Ja, also ich bin auch sehr positiv überrascht. Fühlt sich wirklich auch besser geschrieben irgendwie an. Gerade es gibt dann halt in dieser zweiten Folge, die ich schon erwähnt habe, mit dieser Gerichtsverhandlung, wo dann auch Magneto seine Beweggründe erklärt und jetzt dann doch zu dem Schluss gekommen ist, sozusagen den Traum von Xavier fortzuführen und quasi sich für eine friedliche Koexistenz einzusetzen. Das hat schon irgendwie was sehr Shakespeare-haftes irgendwie. Auch so, ist natürlich sehr dramatisch alles erklärt. Es ist nicht so einfach so, dass er das jemandem sagt, sondern das muss natürlich mit der größtmöglichen Geste muss das dann übertrieben werden.
Na klar.
Aber irgendwie deswegen guckt man es sich ja auch irgendwie an.
Ja. Wobei auch so andere Sachen, ne, das ist schon, das UN-Headquarter ist ja das aufgefallen, es war wieder der typische erleuchtete Schreibtisch mit vielen Leuten drumrum aus dem Stanley Kubrick.
Natürlich, es geht doch nicht ohne.
Ne? auch schön zu sehen, dass das irgendwie 60 Jahre später immer noch so gern zitiert wird. Also ja, ist eine Schauempfehlung, ist auch tatsächlich das Beste von Marvel sei in den letzten, also für mich jetzt, ne, aus meiner Sicht, das, was mich am meisten wieder engaged von Marvel in den letzten 10 Jahren. Bestimmt.
Das ist schon krass, seit 10 Jahren.
Naja, was kam denn von Marvel in den letzten 10 Jahren, das richtig geil war, mal was anderes war? Ich will nicht sagen, was Neues, weil was Neues ist es ja eigentlich auch
das
nicht streng
nicht,
genommen.
Nee.
Aber selbst wenn du sagst, irgendwie die ganzen, also das Ende von den Avengers-Filmen, das war ja auch einfach nur noch, okay, ich guck's jetzt zu Ende, weil ich hab's einmal angefangen.
Also vielleicht jetzt höchstens
Deadpool vielleicht, aber Deadpool war ja auch schon 2013.
Ja.
Also auch schon
16. 16.
16, okay, na dann 16. Deadpool. Also ja, gut. Okay. Deadpool war auch nochmal sowas, wo du gesagt hast, okay.
Ah, oder höchstens schön. Captain America 2 und 3. Nee. Also Civil War oder Winter Soldier. Bist du ein bisschen freund. Okay. Ist okay, ja.
Was mir aufgefallen ist, sie haben das jetzt auch schon sehr gefeiert wieder. Ich habe irgendwo gelesen, dass es der erfolgreichste Zeichentrickstart bei Disney nach What If ist, also dieser anderen Marvel-Geschichte, wo dann sozusagen alternative Realitäten ausprobiert werden mit verschiedenen Figuren. Was mir dabei aufgefallen ist, das ist wieder so Pressesprech. Wie viele Animationsserien hat Disney Plus denn inzwischen rausgebracht? Waren das so viele? Ich glaube, es waren nur irgendwie vier.
Also und was Marvel angeht, sind es nur diese zwei.
Ja.
Also wenn du da sagen kannst, die erfolgreichste Marvel-Zeichentrickserie, gut.
Seitdem, dann ist sie nicht so erfolgreich wie What If?
Ja.
Fragezeichen? Wäre jetzt meine Frage.
Ich glaube, ich habe das gesehen, die erste Staffel von What If ist noch erfolgreicher gewesen.
Ja. Ist es vielleicht sogar ein Flop? Ist es vielleicht sogar ein Flop? Weil da alles, was dazwischen ist, kennt man nicht. Da war so eine Star Wars-Serie dazwischen und noch zwei Sachen, die mir jetzt gar nichts gesagt haben. Aber ist ja auch egal. Geht ja nicht darum, ob die jetzt so richtig gut läuft. Vielleicht wird es auch ein Dauerbrenner oder vielleicht gucken es dann wirklich nur 5 Leute, die sich dafür interessieren. Aber fand ich wieder spannend, wie das Marketing funktioniert und welche KI-Headlines dann geschrieben werden nach dem Motto, das ist die erfolgreichste Zeichentrickserie von Disney Plus. Ja. Also und dann so geschrieben, als wäre das die erfolgreichste Zeichentrickserie von Disney oder irgend so, ne, um das möglichst hochzuhängen. Naja.
Nicht ganz. Aber zumindest auch die Kritiken sind auch recht positiv, was das angeht. Deswegen da kann man sich wirklich auf die Schultern klopfen wollen. Ich habe zumindest rein, was so bei Social Media ist, habe ich da schon einiges gesehen. Das scheint da zumindest bei einigen Fans auf jeden Fall auch sehr, sehr gut anzukommen und wird dann auch schon verarbeitet. Aber ja, wie es ist generell natürlich, der Erfolg ist natürlich dann immer, muss man sehen. Aber zumindest eine Staffel bekommen wir ja auf jeden Fall. Die ist ja jetzt schon fertig. Da gibt es dann auch schon die Ausstrahlungstermine. Es gibt dann 10 Folgen. Sind geplant für die erste Staffel. Deswegen, also da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, wenn man so wieder Bock hat auf so klassische Comic-Verfilmungen, wo es dann auch mal durchaus aber viele auch visuelle Spielereien gibt. Ich meine, es gab dann auch in dieser, auch in der dritten Folge, gab es, glaube ich, am Anfang, gab es auch so eine Horrorsequenz, könnte man sagen, die so ein bisschen wirkt wie das Ding. Wie eine X-Men-Version von das Ding. Fand ich eigentlich auch recht spannend. Das hätte man auch zu einer ganzen Folge machen können, das waren so 5 Minuten. Aber vielleicht ist das auch immer ein gutes Zeichen, wenn man sagt, ach, das könnte ja auch länger gehen können. Dann war es, glaube ich, eigentlich immer genau das die richtige Länge. Deswegen auf jeden Fall, ja, guck dir auf jeden Fall eine große Guck-Empfehlung.
Sehr schön.
Ja.
Gut, haben wir noch was, worüber wir unbedingt sprechen
müssen? Es gab eine interessante Sache. Du als KI-Experte hast das bestimmt auch mitbekommen oder hast dazu bestimmt jetzt eine dedizierte Meinung. Weil es gab jetzt ja auch schon einige Fälle von KI-Einsatz in Filmen und Serien. Aber es gab jetzt gerade noch mal einen kleinen Skandal, könnte man so sagen, wo es größere Aufregung darum gab. Es geht um einen relativ kleinen Indie-Horror-Film. Late Night with the Devil heißt das. Da geht es quasi darum, dass in den 70er Jahren gab es mal eine Late Night Show an Halloween, wo die ausgestrahlt und da sind ganz crazy Dinge vorgelaufen. Also so ein bisschen Omen-Style und irgendwelche komisch weirden Dinge sind auch passiert. Und der Film ist so ein bisschen in einem Found-Footage-Documentary-Style quasi hinter die Kulissen dieser Aufzeichnung, dieser Late Night Show. Erfährt man da was. Und das sieht doch richtig cool aus. Er möchte halt, ich habe auch schon eine negative Kritik gesehen, dass er quasi so tun möchte, als käme er aus den 70er Jahren, aber hat nicht verstanden, was 70er Jahre Kino wirklich ausgemacht hat. Aber ist mit relativ wenig Budget und wenig Tamtam, ist aber so langsam, hat sich das immer wieder ein paar Trailer-Bilder erschienen und auch beim Festival lief der wohl schon und ist auch da ganz gut angekommen und sah wirklich sehr interessant aus. Aber dann kam wirklich heraus, dass 3 KI-generierte Bilder in diesem Film vorkommen. Wohl in einer Transition zwischen verschiedenen Szenen. Da gab es so das ein Bild, was geteilt wurde, wo man so Skelette sieht, 2 Skelette. Da gab es, wo irgendjemand gesagt hat, hier, das ist auf jeden Fall KI generiert. Und dann gab es einen großen Aufschrei. Dann hat sich irgendwann auch der Hauptdarsteller als auch der Regisseur schon dazu geäußert und gesagt, ja, das ist auch KI generiert. Aber es sind dann wohl am Ende des ganzen Films 3 Bilder, die da eingesetzt wurden. Hat, wie gesagt, zwischen 2 Szenen werden die da irgendwie eingeblendet, die sozusagen so als Werbeunterbrechung, habe ich das so verstanden, werden die dann sozusagen kurz für ein paar Sekunden gezeigt. Ne? Da war jetzt wirklich eine größere Diskussion darum und auch viele, die enttäuscht waren, die haben sich ja nicht auf den Film gefreut und gesagt, hey, cool. Und die sagten, nee, das möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Weil ja, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber so fängt es ja immer an. Und sollte man das ja schon zulassen. Das ist interessant, dass sich jetzt besonders an diesem Film sich da wirklich eine kleine Kontroverse dran gebildet hat. Jetzt bei zum Beispiel Disney und ich will vergessen, weil das so eine vergessenswerte Serie war, auch eine Marvel-Serie, Invasion irgendwie, ja, wo die Skrulls, Secret Invasion war, wo das ja das Intro komplett KI generiert ist oder damit stark gearbeitet wurde. Hm. Da gab es auch natürlich Aufregung, aber die ist relativ schnell abgeflacht und dann war es eigentlich egal. Aber da war natürlich die Argumentation, na gut, ist Disney. Da haben wir es auch nicht anders, ein anderes Unternehmen nicht erwartet. Aber hier waren viele wirklich enttäuscht, dass so ein kleiner Found-Footage, mehr oder weniger Horrorfilm, der so aussieht wie ein Liebesbrief auch an das 70er-Jahre-Kino, dass das jetzt auf KI-generierte Inhalte zurückgreift. So, Lukas, wie ist denn jetzt deine Meinung dazu? Kannst du das verstehen?
Also ich habe erstmal die Rückfrage, war die Kritik dann daran, dass man sagt, okay, wir sparen dann die Arbeit von einem Designer oder Designerin ein?
Genau, das war auch die Kritik, warum hat man denn nicht einfach einen Designer, wenn man dieses Bild haben möchte, warum bezahlt man da nicht einfach einen Artist? Warum muss
wahrscheinlich, weil man das Geld nicht hat.
Genau, ja.
Das ist ja was, wo man sagen muss, okay, Marvel könnte sich ja vielleicht, also könnte sich ja noch leisten, so ein kleiner Indie Horrorfilm nicht. Wir verwenden ja auch teilweise Hintergründe und so, die KI generiert sind. Das sieht man auch immer, ne? Es ist ja auch eher so ein bisschen ironisch gemeint, aber natürlich könnten wir auch, oder wenn man jetzt an uns die Forderung stellen würde, wir bezahlen dafür jemanden, ja gut, könnten wir halt, müssten wir drauf verzichten, weil wir sind hier so ein kleiner Hobby-Podcast. Hat halt mehrere Seiten, ne? Auf der einen Seite ja. Kann man auf jeden Fall kritisieren, dass vor allem große Player sich wahrscheinlich mit so einer KI, die immer besser funktioniert oder bestimmte Sachen immer besser machen wird, Geld spart, wobei man auch ein Fragezeichen dran muss, ob das wirklich Geld spart. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gutes Werkzeug, ne, für Leute. So. Und bei vielen neuen Techniken, die eingeführt werden, gibt es ja sozusagen die Diskussion bei KI vielleicht nochmal verstärkt, weil die KI sich ja auf Sachen, die schon da gewesen sind, bezieht und die dann ja oftmals auf Grundlage von irgendwas, was irgendwann mal jemand auch in einem Kreativprozess geschaffen hat, ja gut, weil die sich darauf beziehen oder damit arbeiten. Also ich sehe das, ich kann die Kritik total verstehen. Ich verstehe aber auch, warum man sagt, okay, komm, wir brauchen jetzt noch 3 Slides, je nachdem, wie es halt eingesetzt war. Und das Budget ist runter, wir machen hier einen Indie-Horrorfilm, lass doch da mal KI machen, weil es fällt im Prinzip nicht auf und ich würde mal fast sagen, 99% der Leute nicht. Es ist vielleicht auch einfach so, dass sie mit, dadurch, dass es halt so ein bisschen so ein Arzi-Film ist, natürlich auch Leute erwischen oder ein Publikum erwischen, das eher kritischer sowas gegenübersteht. Ja, ne?
Das ist natürlich aber, dann einfach das Zielpublikum ist, was anderes. Ja.
Aber, und da ist so meine halb negative, meine halb pessimistische Zukunftseinschätzung, das wird nicht mehr weggehen. Das wird vielleicht nochmal, das wird hoffentlich nochmal ein Stück regulierter werden. Da haben wir auch, glaube ich, Glück, dass die EU da schon relativ weit ist, weil die sich schon sehr lange, glaube ich, seit 2017 oder so, damit beschäftigen mit dem Thema. Noch vor diesem ganzen Hype, der jetzt mit generativen KIs kam. Aber weggehen wird es vor allem in der Kreativindustrie nicht mehr. Den Gedanken können wir uns, glaube ich, abschminken. Also vielleicht wird es irgendwann mal ein Gütesiegel ohne KI erstellt oder so. Aber selbst das ist ja schon, selbst das ist ja Quatsch, weil du hast ja mit das also du hast ja mittlerweile auch ganz normale Programme irgendwie, die KI verwenden. Ich glaube auch hier, wir zeichnen jetzt unsere Remote-Session über so ein Tool auf. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles deaktiviert, weil ich die Aufnahme dann gerne selber noch bearbeite. Aber wenn man da sagt, hey komm, liefer mir ein fertiges Produkt, dann machen die das mit irgendwelcher KI-Bearbeitung im Hintergrund, die dann die Echos rausrechnet und so ein Zeug. Auch das ist ja künstliche Intelligenz am Ende, auch wenn es nichts Generatives ist, sage ich mal. Das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied, aber ja, ich glaube, es geht nicht mehr weg und wir werden die Diskussion noch stärker führen in Zukunft, auch bei Filmen noch viel stärker. Also spätestens, wenn dann so Sachen, die so im Uncanny Valley landen, wo dann jeder davor sitzt und sagt so, das ist hundertprozentig KI. Aber das führen wir zum Beispiel bei visuellen Effekten ja auch. Ne? Also und immer noch. Und auch da gab es am Anfang die Leute, die sagen, hallo, ihr ersetzt hier die Setbildner, ihr ersetzt hier die Maskenbildner, ihr ersetzt hier das die Special Effects Artists und so. Auch da gab es die Diskussion. Gibt es ja teilweise ja heute auch noch.
Ja, ist auch immer noch ein wichtiges Gespräch auf jeden Fall darüber. Deswegen, ich glaube, auf jeden Fall ganz los bekommt man es nicht mehr. Aber ich glaube, gerade wenn man, ist dann wahrscheinlich so wirklich, was man nicht vorausgesehen hat, aber dann, wenn man sich so einen Film macht, der wirklich so eine, sich wirklich an Filmliebhaber richtet, dann ist man, musste man da wahrscheinlich doppelt und dreifach sicher gehen, dass man da keine KI generiert
Bilder. Denen fällt das auf.
Denen fällt das dann tatsächlich auf. Aber gut, dass dadurch, vielleicht hat es am Ende dem Film auch ein bisschen geholfen, zumindest auch eine schlechte PR ist gute PR. Man hat zumindest mehr über ihn gesprochen. Auch er ist zwar bei Festivals, wie gesagt, schon ganz gut angekommen, aber so vielleicht nochmal. Aber wenn er gut ist, am Ende ist er auch interessant. Und dann kann man auch darüber diskutieren, ob das jetzt in dem Fall richtig und korrekt war. Oder dann kann man auch sagen, es ist halt wirklich natürlich ein Film, wo das Budget nicht hoch ist. Und dann wollten die das noch einbauen. Man hätte natürlich auch sagen können, okay, dann lässt man es halt, weil so wichtig, so wie ich es bisher verstanden habe, so wichtig für die Story ist, jetzt sind jetzt diese drei Bilder eben halt auch nicht. Da hätte man es vielleicht auch rausnehmen können. Er hat es leider in Deutschland, hat er noch keinen Starttermin, wann der kommt. Ich denke mal, der wird irgendein Streamingdienst, wird sich den wahrscheinlich schnappen. In den USA kommt er wohl, er hat einen ganz kleinen Kinoveröffentlichung. Ich denke mal, in Europa wird es da keinen geben, aber zumindest auf Streamingdiensten sehen wir ihn vielleicht im Laufe des Jahres irgendwann. Dann können wir uns nochmal ein eigenes Bild davon machen, wie das dann genau eingesetzt wurde. Aber schon mal interessant, ne, dass es jetzt in dem Fall so einen kleinen Film halt erwischt hat. Wahrscheinlich gerade deswegen. Ja. Auf jeden Fall auch spannendes Thema. Ansonsten, ich hatte auch noch, fand ich auch ganz interessant, der Hollywood Reporter war es, Rolling Stone ist Rolling Stone Magazin. Die haben so eine Liste herausgebracht, so eine typische Internetliste. 100 Filme von tollen Regisseuren, Regisseurinnen, die aber sozusagen, was ist ihr schlechtester Film? Das ist jetzt der schlechteste Film von Martin Scorsese zum Beispiel.
Jeweils nur einen pro Person?
Ja, einen pro Person. Und da haben sie dann eine 100er-Liste gemacht. Was ist denn der schlimmste Film von einem eigentlich tollen Regisseur? Und da gab es viele Diskussionen darum, was für eine furchtbare Liste das denn ist. Weil natürlich jeder sagt, Alter, wir könnten ja den Film da reinnehmen, der ist doch eigentlich gut. Fand ich aber auch ganz, ganz spannend. Da gab es irgendwie viele Aufregung, also zumindest auf Social Media gab es viel Aufregung, aber das ist ja auch immer so ein Satz. Aber halt zumindest mal die Diskussion da ganz, ganz spannend darum. Also zumindest, ich glaube, Platz 1 kann man, glaube ich, ist eigentlich jeder d'accord damit, weil Francis Ford Coppola hat mal in den 90er Jahren den Film Jack gemacht mit Robbie Williams. Das ist ein ganz furchtbarer Film, wo Robbie Williams ein 50-Jähriger, der aber den Geist eines 8-Jährigen hat. Das ist quasi die Prämisse des Films. Und das soll irgendwie lustig sein. Das ist aber halt ganz schlimmer Cringe, dieser Film. Und das ist halt wirklich Francis Ford Coppola. Deswegen, das kann man, glaube ich, verstehen. Aber die hatten halt auch teilweise, wo viele sich darüber aufgeregt haben, was ich nachvollziehen kann. Weil ich bin jedenfalls großer Fan dieses Films, ist der Tod steht ihr gut von Robert Zemeckis. Also mit Meryl Streep und Bruce Willis, wo sie halt hier, wo es um zwei Frauen geht, besonders, die halt nicht sterben können und die sich in ihrer Eifersucht, weil sie beide den gleichen Mann lieben, quasi sich selber töten, aber dann irgendwann dann auch wieder so eine irgendwann eine Allianz zwischen den beiden Frauen sich bildet, weil der Mann ist auch Schönheitschirurg und da spielt besonders dieses Aussehen und dass Frauen nicht altern dürfen, spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesem Film und der hat auch wirklich ganz hervorragende Special Effects, wo in dem Text steht, dass der das unter anderem, der ist irgendwie auf Platz 12 gewählt, dass er irgendwie schlechte Cringe oder nicht nachvollziehbare Special Effects hätte. Dabei sind gerade die bis heute sehr gut gealtert, weil es gibt eine große Sequenz, wo beide Frauen sich quasi gegenseitig erschießen und oder sich ermorden wollen und dann teilweise halt riesige Löcher in dem Bauch haben und dadurch, dass sie nicht sterben können. Es sieht wirklich sehr faszinierend aus und ist wirklich so eine schwarzhumorige Komödie. Und den fand ich eigentlich auch schon, als den habe ich sehr früh auch gesehen und als Kind fand ich damals schon sehr faszinierend und auch ein bisschen eklig. Hab den auch vor kurzem nochmal gesehen. Fand ich wirklich sehr toll. Und die hatten auch in der Liste war auch der Grinch von Ron Howard drinne. Was irgendwie auch ein bisschen komischer Pick ist. Ich bin auch Jim Carrey-Fan, deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, wie man den wählen kann. Aber zumindest eine sehr, sehr spannende Liste. Da gab es viele Diskussionen darum, warum man denn diesen Film da reinnimmt.
Ich glaube aber genau das soll ja so eine Liste auch auslösen, sage ich mal. Im Idealfall triffst du die Geschmäcker von einigen und stößt andere so sehr vom Kopf, dass es Diskussionen drüber gibt, weil genau das wird natürlich bei Social Media auch honoriert am Ende.
Ja, ist dann traurig, dass dann mal länger über Filme gesprochen wird, wenn sowas passiert, wenn man sich super aufregen kann. Ne? Aber hat dann in dem Fall auch sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, also der Tod steht ja gut bei Robert Zemeckis zu nehmen, der halt auch Pinocchio verbrochen hat oder Beowulf. Da würde ich mal, vielleicht nochmal nachgucken. Aber gut, jedem seine Meinung. Ist ja auch okay.
Jedem seine Liste.
Jedem seine Liste, ja.
Okay, na dann, haben wir es für diese Woche wieder.
Jo, haben wir geschafft.
Sehr schön, haben wir das geschafft. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche wieder mit Filmen und Serien. Und bis dahin geht mal ins Kino oder auch nicht. Macht mal einen Fernseher an. So nicht abschalten, eigentlich ist das Gegenteil von abschalten, was Peter Lustig immer gesagt hat. Einschalten.
Einschalten. Einschaltbefehl.
Also dann macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.